Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Aus dem Billigflieger direkt hier in die Kabine bei Antenne 1. Mein Name ist Philipp Meisel und wir melden uns hier am Tag nach dem dritten Abstieg des VfB Stuttgart in seiner Vereinsgeschichte. Ich begrüße neben mir Christian Pavlic. Servus.
Servus, grüß dich. Ja, gerade noch im Flieger und jetzt hier schon.
So sieht's aus. Wir beide hatten den gleichen Rückflug gebucht. Du als Fan in der Kurve in der Alten Försterei. Ich war arbeiten gestern und wir haben das Spektakel, wenn man das so nennen möchte, zusammen angetan. Was haben wir denn heute auf der Uhr, Christian, an Themen?
Ja, Themen liegen eigentlich auf der Hand. Wir müssen natürlich nochmal auf das Spiel, die Spiele schauen. Wieso hat es denn jetzt in der Relegation nicht gereicht? Und vielleicht auch so ein bisschen der Blick, warum eigentlich die Relegation mehr oder weniger jetzt so ein Spiegelbild auch der ganzen Saison war. Und dann müssen wir natürlich aufarbeiten, was bedeutet jetzt der Abstieg, dieser sportliche Super-GAU für den VfB? Was bedeutet das personell? Was bedeutet das organisatorisch? Das werden wir versuchen, alles für euch so ein bisschen einzuordnen. Natürlich auch danach zu schauen, wie geht's denn jetzt weiter dann auch sportlich in der zweiten Liga, personell möglicherweise auch auf Entscheiderpositionen und haben dann aber immerhin auch noch so ein kleinen Lichtblick, den wir euch auch noch geben wollen, nämlich die U19 des VfBs, durchaus imstande, am Sonntag möglicherweise das Double perfekt zu machen. Den Pokal haben sie ja schon geholt und die Meisterschaft winkt auch. Und dann haben wir nicht ganz nur so die tragenden, so die schweren Themen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was zum optimistisch reinschauen.
Immerhin, ne? Ein kleiner Silberstreif am Horizont. Ja, Alte Försterei, Mensch, du, war natürlich Stimmung mega, muss man so sagen. Ja, also ich habe schon beim Aufwärmen der Mannschaft, habe ich gedacht, hier fliegt gleich die Hütte weg. Ja, es war unfassbar, was da 20.000 Eiserne abgerissen haben. Und ich mag nicht so weit gehen, dass der VfB davon beeindruckt war, aber mit Sicherheit hat es natürlich eine Rolle gespielt, denn es hat auch Trainer beispielsweise Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, was dieses Stadion uns beflügelt hat über die ganze Saison hinweg, aber natürlich auch in diesem Spiel. Das ist schon außergewöhnlich und das hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen.
Ich glaube, es hat vor allem so im Spielverlauf dann so, hat es immer mehr eine Rolle gespielt, je weiter dieses Spiel ging.
Und weißt du, was der Knackpunkt war? Na, weißt du es?
Ja, aus meiner Sicht unter anderem der zurückgenommene Treffer.
Nicht
also
nur
der Moment.
Unter anderem, genau das war der Punkt. Der VfB kommt gut in die Partie, finde ich zumindest, hat das ordentlich gemacht, hat gleich vom Anfang Druck aufgebaut, hat versucht, variable Angriffe zu gestalten. Dann kommt diese Freistoßsituation, González holt den Freistoß raus und González spielt dann auch danach natürlich eine Hauptrolle. Ja. Es ging ja ewig hin und her, bis dann mal alles bereit war, die Mauer stand, Aogo sich da bereit gemacht hat, den Freistoß auszuführen. Und dann steht González, was auch immer ihn dabei geritten hat, gefühlt 5-6 Meter hinter der Mauer, im vogelfrei im Abseits. Ja, und das ist natürlich der ausschlaggebende Grund, der nachher dazu geführt hat, dass der Videoassistent Winkmann in Köln das Ganze zurücknehmen hat lassen. Er steht in der Sicht, im Sichtfeld von Rafael Ginkiewicz, der Torhüter von Union. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass der VfB nach 100.000 Jahren gefühlt mal wieder einen direkten Freistoßwandel hat, aber der dann halt einfach nicht gezählt hat.
Ja, das wäre so der Dias-Moment beim VfB geworden. Jeder, der sich daran erinnert, dieses Freistoßtor des HSV damals in der Relegation beim KSC. Das war auch so der Moment. Ich war, wie du gerade vorher schon angesprochen hast, seit einer ganzen Weile mal wieder mitten im Fanblock, habe kurzfristig noch Karten bekommen für den Gästeblock und es war auch im Gästeblock eine Wahnsinnsstimmung und Support ohne Ende. Und der Moment, als der Freistoß da reingeht, haben viele erstmal diese Abseitsposition gar nicht wirklich wahrgenommen, sondern haben sich erstmal gefreut und der Jubel war groß. Und dann tippt mich mein Nachbar an und zeigt auf Herrn Dingert, guck mal, der geht raus, da ist was. Und dann hast du dann gemerkt, okay, alles klar, es muss wohl eine Abseitsposition gewesen sein.
Der Moment quasi, als die Entscheidung zurückgenommen wurde, das Tor nicht gezählt hat, das war mit der lauteste Jubel, den die Unioner in diesen kompletten 90 Minuten.
Ja.
Ich habe mein Tisch hat gewackelt, wo der Laptop drauf stand. Ja, es war unfassbar. Und das hat natürlich das war der mentale Knockout, kann man fast schon sagen. Ja, also du bringst den Gegner dadurch einfach wieder zurück ins Spiel. Und der VfB hat es danach eigentlich bis auf diese Chance von Donis, wo er den Ball kurz neben den Pfosten setzt, eigentlich nicht mehr geschafft, großartig wirklich klare Torchancen rauszuspielen. Und González, ganz ehrlich, ich habe die ganze Saison über so ein bisschen die Hand über den Kerl gehalten. Ja, junger Kerl, anderer Kulturkreis, kommt hierher, opfert sich auf in jedem Spiel. Aber das gestern war einfach an an Inkompetenz, man muss schon sagen Dummheit, nicht zu überbieten. Das darf dir einfach nicht passieren. Ein Stück weit nehme ich da auch alle anderen 10 auf den Platz in die Pflicht.
Man muss miteinander sprechen.
Irgendeiner muss doch das sehen und sagen, Keule, komm da, was zur Hölle tust du da? Ist nicht passiert und somit wurde das Tor zu Recht nicht aberkannt. Und danach hat sich der VfB, eigentlich fast die ganze Spielzeit wieder in dem Modus befunden, wo er sich eigentlich schon die ganze Saison über befand. Ja, man versucht viel, man investiert viel, man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie wirklich alles, was sie hat, reinlegt, nur es ist halt nicht viel.
Und es reicht nicht.
Es reicht einfach nicht. Und der VfB hat es dann nicht geschafft. Hat sich immer dieselben allen Probleme. Du hast vorne keinen Punch, du hast teilweise 4 Stürmer auf dem Platz, keinerlei Punch. Leute dann auch teilweise unter ihrem Leistungslevel gespielt. Pavard beispielsweise, Donis beispielsweise. Die haben einfach nicht das gebracht, was sie eigentlich zu leisten imstande sind. Und wenn du dann gegen einen Aufsteiger, oder jetzt muss man sagen Aufsteiger, gegen eine Zweitligatruppe, die so bieder ist wie Union, die wirklich nichts anbieten kann, außer eben hinten solide stehen und vorne mit der langen Naht gucken, dass man irgendwie einen zweiten Ball bekommt, dass, wenn du da dann nicht in der Lage bist, diese Mannschaft in 2 Spielen in irgendeiner Form zu besiegen, dann hast du es einfach auch nicht verdient. Diesen Strohhalm-Relegation, den du ja eigentlich auch nicht verdient hast mit 28 Punkten und so einer Rotz-Saison, die du gespielt hast, Entschuldigung, du hast diesen Strohhalm, das System schenkt dir diesen Strohhalm noch und du nimmst auch den nicht an, dann musst du sagen, hey, alles klar, völlig verdiente Nummer, der VfB ist zu Recht abgestiegen, Punkt.
So sieht's aus. Und was ich im Verlauf des Rückspiels jetzt auch noch am enttäuschendsten fand, ist, dass, du hast es angesprochen, die Anfangsphase war okay, aber dann wurde es eigentlich immer weniger. Und in der zweiten Halbzeit kam eigentlich gar nichts mehr. Man hatte fast das Gefühl, es war für Union von Minute zu Minute einfacher, den VfB zu verteidigen. Ja. Und im Gegenzug hatten ja die sogar noch ihre Chancen mit 2x Pfosten. Und
Natürlich. Der Fischer bringt in der zweiten Halbzeit, der bringt 2 offensive Wechsel mit Mees und Gocia, ja. Und weil er gemerkt hat, okay, dem Stuttgarter geht die Luft aus, die Kraft aus, da kommt nicht mehr viel. Jetzt bringe ich Leute rein, die vielleicht noch ein bisschen Ball halten können, die einen Konter fahren können, die ein feines Füßchen haben. Und nach 70 Minuten hast du plötzlich gemerkt, wie sich das völlig verschiebt. Ja? Union hätte es locker noch gewinnen können, wenn die Pfosten eben nicht im Weg stehen.
Und ich muss an der Stelle, gerade weil ich auch, wie gesagt, gestern im Gästeblock stand, auch an der Stelle nochmal eins sagen. Der Support über am Ende 95 Minuten war Wahnsinn. Der war grundweg positiv. Da war kein klar wurde es dann von Minute zu Minute, wenn es gegen Ende ging, auch manchmal ein bisschen ruhiger und mehr hängende Köpfe. Aber im Grunde hat niemand da wirklich je aufgesteckt und die Hoffnung war da, dass bis zur letzten Sekunde vielleicht noch irgendwie einer reinfällt. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch die Fans einfach ein Fingerspitzengefühl bewiesen haben, nicht nur an diesem Montagabend, sondern generell die ganze Saison über. Wann ist Supporter, wann ist kein Supporter, wie läuft das alles? Und deswegen muss ich, und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, am Ende eigentlich konstatieren, der VfB, so wie er im jetzigen Zustand sich gerade befindet, hat diese Fans so nicht verdient. Das ist fast zu gut für das, was momentan eben abgeliefert wird da unten. Und ich hoffe, dass sich das bald irgendwann wieder einigermaßen einpegelt und findet. Ja.
Unterschreibe ich mit einer Einschränkung, und zwar was ich da so bei Abpfiff oder kurz nach Abpfiff gesehen habe. Das muss nicht sein, das geziemt sich nicht. Leute, die sich vermummen, Leute, die natürlich auf den Platz stürmen, schwarzer Rauch, Raketen. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin, ehrlich gesagt, ein großer Freund von Pyrotechnik. Ich mag das gerne sehen, wenn sich das in einem Rahmen abspielt, der in Ordnung ist. Ja, dass diese Fackeln sauber gezündet werden, dass nichts geworfen wird, keine Böller, keine Raketen. Dann ist das für mich in Ordnung, auch wenn es verboten ist, natürlich. Aber das muss absolut nicht sein, auch wenn ich ein Stück weit die Frustration mancher wirklich verstehen kann.
Und dazu muss man auch sagen, ich glaube, da können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch auch an Union Berlin. Absolut verdienter Aufstieg, toller Verein, wirklich Wahnsinnsatmosphäre, wie du gerade gesagt hast. Und trotzdem haben auch da tatsächlich dann, das habe ich dann auch nach Abpfiff mitbekommen, sagen wir mal 99% haben den Platz gestürmt und haben gefeiert und haben sich gefreut, aber es hat sich dann immer noch 1% gefunden, das provokativ vor den Gästeblock sich gestellt hat.
Das muss man genauso festhalten, nicht nur provokativ davor gestellt, sondern man hat da rumgehampelt, man hat entsprechende Gesten gemacht, ich habe eine Fackel vom Spielfeld in den VfB-Block reinfliegen sehen, Rufe wie Zickzack, Schwabenpack und so weiter, das muss alles nicht sein, geziemt sich nicht, ist auch wirklich, steht diesem Verein, den ich echt sympathisch, das ist ja das Schlimmste dran, ich gönn's den wirklich, weil es so ein sympathischer Club ist, das geziemt sich einfach, die steht dir nicht gut zu Gesicht und hat da nichts verloren, aller Freude oder auf anderer Seite Frustration zum Trotz. Das muss einfach nicht sein.
Exakt, und trotzdem klammern wir eben diese unschönen Minuten da direkt nach Abpfiff einfach mal aus. Kann man sagen, an den Fans ja. lag es nicht.
Das Nein, absolut ja. nicht, das kann man so sagen. Und das ist jetzt tatsächlich jetzt was auf die nächste Saison hin spannend zu beobachten sein ja. wird. Beim 16er Abstieg war es ja so, dass da plötzlich eigentlich das Gefühl waren dann noch mehr Leute engagiert, das Stadion permanent voll, 50.000 jede Woche. Es war fast so ein bisschen schick. Diese, ah komm, wir machen mal eine Rutsche zweite Liga mit und so, ja, und lass doch mal gucken und lass mir das, ja, wurde es überall gefeiert, weil eben die Atmosphäre so gut war. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt nach dem Sommer wieder genauso gestaltet, denn dafür, und das hast du ja vorher gesagt, muss der Verein, die Mannschaft erstmal liefern und das bleibt abzuwarten.
Ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle das. Ich glaube, dass die DFL sich beispielsweise nicht nehmen lassen wird, das Eröffnungsspiel VfB Stuttgart gegen Hamburger SV zu terminieren. Dann wirst du ein volles Stadion haben, dann hast du zweimal ein Derby, einmal in Karlsruhe, einmal zu Hause, das wird auch ausverkauft sein. Ich kann mir aber, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wir können auch im halben Jahr drüber sprechen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass am Freitagabend 18:30 beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue 50.000 da sind. Kann ich mir im jetzigen Moment nicht vorstellen und das ist genauso wie du sagst, das muss sich die Mannschaft erstmal verdienen, völlig abgesehen mal von den ganzen anderen Problemfeldern, die es in Fankreisen gibt mit dem Präsidenten beispielsweise, auch das ist eine Frage, sagt man sich da möglicherweise, nö, solange er dann noch da ist, boykottieren wir das einfach, ähnlich wie es bei Hannover 96 eine lange Zeit der Fall war, also da sind auch viele Sachen, die noch offen bleiben werden.
Bevor wir jetzt zum nächsten Themenschwerpunkt gehen, würde ich einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal ein Schlückchen.
Oh ja.
Ihr hört nämlich heute hier den Mein-VfB-Podcast. Abstieg kann man nur mit Alkohol ertragen. Es ist zwar nur Radler, was wir in unserem Kühlschrank in der Redaktion noch gefunden haben, aber immerhin haben wir etwas, um uns so ein bisschen durch diese Sendung zu bringen. Abstieg mit Ansage, die Gründe für das Scheitern. Das ist der Überbegriff des nächsten Themenschwerpunktes. Eigentlich Abstieg mit Ansage müssen wir ja fast ein bisschen so selbst in Schutt und Asche gehen, weil wir haben uns lange hier gewehrt
ja.
dagegen, dass der VfB in dieses schlimme Fahrwasser gerät, in dem er dann schlussendlich landete. Jetzt muss man aber einfach so ehrlich sein, A, wir haben da zum Teil Fehleinschätzungen getroffen und B, es war, wenn man ehrlich ist, tatsächlich so. Es war mit Ansage, oder?
Es war mit Ansage und es war so ein schleichender Prozess und rein tabellarisch ist es ja so, das ist auch gerade angesprochen, wir haben in der Hinrunde teilweise auch gesagt, na, von Abstiegskampf wollen wir jetzt mal noch nicht reden und das ist alles noch zu früh gegriffen und ab wann ist eine Tabelle überhaupt irgendwie erst aussagefähig und so weiter und so weiter.
Eine Tabelle, ne?
Ja, genau. Und schlussendlich ist es aber so, dass der VfB mehr als nur die Rückserie über, sondern tatsächlich ja fast den drei Viertel der Saison, korrigier mich, auf Platz 16 stand, das heißt festgefahren auf diesem Relegationsplatz, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Luft nach oben und nach unten und der VfB hat es nie geschafft, während der Saison auch mal so einen Lauf zu haben, auch mal nur über zwei Spiele. Also das gab es nie und der VfB hat nie irgendeine Form von Momentum gehabt, hing immer da unten drin, konnte sich glücklich schätzen, dass es zwei schlechtere Mannschaften gab und selbst diese zweite Chance war er nicht imstande zu nutzen und dann ist es einfach nur
die dritte auch
nachvollziehbar.
Nicht. Und die vierte genau. auch nicht und so weiter. Man, ja, also immerhin hat Sportchef oder Sportvorstand Thomas Hitzlsperger gestern schon direkt nach dem Spiel da klare Worte gewählt, hat einfach klar gesagt, wir haben sehr viele Fehler gemacht seit Saisonbeginn. Was soll er auch anderes sagen? Ich meine, es ist halt dermaßen offensichtlich. Ja, wird angefangen von der Kaderplanung Sommer, Winter, angefangen davon, dass man dem Trainer Korkut aufgrund einer überragenden Rückrunde eine Vertragsverlängerung aufdrückt, ohne Not. Dann die Entscheidung Weinzierl, wo einfach offensichtlich, muss man heute so sagen, nichts gepasst hat in der Chemistry zwischen Entscheider, Sportchef, Trainer, Trainer, Mannschaft. Das ja, dann wurde er zu spät quasi wieder entlassen. Auch diese Frage muss man sich stellen, denn wenn man sieht, dieses einzige Mini-Momentum, das da war, waren die ersten Willigspiele, ja. finde ich. Da hast du gemerkt, okay, hier geht nochmal so ein bisschen so ein Rückelchen, wie auch immer man das nennen möchte, durch die Truppe. Und wer weiß, hätte man ihm zwei, drei Spiele vorher die Chance gegeben, hätte man vielleicht tatsächlich, aber wie du schon hörst, ja. Konjunktiv.
Wir sind auch kein Freund von hätte, Fahrradkette und so trotzdem würde ich ganz gerne nochmal sagen, ja, die Frage nach Weinzierl möglicherweise zu spät. Ich stelle mir auch die Frage nach Taifun Korkut möglicherweise zu früh? Also das sind alles Fragen. Wir reden da vom 5., 6. Spieltag. Das, du kannst das Rad nicht mehr zurückdrehen.
Nein, und ist auch jetzt alles, so, was du jetzt alles, was du jetzt irgendwie machen würdest, wäre so, hier, guck mal, ich habe schon immer gewusst. Nee. Das ist doch Bullshit.
Und haben wir nicht. Wir beide erst recht nicht.
Wir beide haben es nicht gewusst. Auch das, so ehrlich muss man sein. Ja, das ist mal der sportliche Part. Ja, ist es tatsächlich bei, keine Ahnung, damals geschossenen 15 Toren die richtige Entscheidung, in der Winterpause keinen Stürmer an Land zu ziehen und so weiter und so fort. Diese ständige Fluktuation auf diesen Top-Entscheider-Positionen, Trainer, Sportchef, dann hast du natürlich, und das finde ich auch was, was man, auch was wir so viel merken in der täglichen Arbeit mit dem Verein, einfach eine Grundtendenz zu Überheblichkeit, zu Arroganz, ja, so von wegen, hey, wir stellen euch jetzt kein Spieler hin zum Gespräch, nö, das müsst ihr anfragen. Wenn ich mit Kollegen spreche, die irgendwie andere Vereine begleiten, wie entspannt das da teilweise zugeht, ja, und der VfB, obwohl er wirklich im Begriff ist, eine Fahrstuhlmannschaft zu werden, verhält sie immer noch, als wäre ein Top 3 Champions League Club, ja, auf all diesen Ebenen, ja.
Und diese
Großmannssucht, auch bei den Entscheidern, Präsident, Sportchef, Reschke angefangen, von wegen, wir spielen da und da, hier und dort, und wir haben, mit diesem Kader haben wir mit dem Abschied nichts zu tun, da lehne ich mich aus dem Fenster und so weiter und so fort, da kannst du, wenn ich das alles aufzählen würde, würden wir in den nächsten 3 Tage hier durchreden, ja. Also das ist einfach nicht, man muss sich grundsätzlich hinterfragen, finde ich, wenn man da unten arbeitet, und zwar auf allen Ebenen, ob das jetzt Top-Entscheider sind, ob das die Medienleute sind, ob das das Marketing ist, das meint, wir müssen jetzt hier mit irgendwelchen Berliner Instagram-Models irgendwelche Kampagnen fahren. Du kannst in jedem Teil dieses mittlerweile Unternehmens mit mehreren 100 Mitarbeitern findest du so viel Ansätze, wo man einfach mal sagen müsste, Leute, haltet doch mal die Füße still und macht mal ein bisschen back to basic und einfach Understatement walten lassen, wie es eigentlich im Schwabenländle Usus ist, ja, und das fehlt da komplett, und deswegen bin ich auch keinem sauer, weil ganz Deutschland hat ja gestern quasi der Union die Daumen gedrückt, ja, weil sie eben auch von außerhalb sehen, diese schwäbische arrogante, überhebliche Art, die kriegen jetzt mal eine verpasst. Ähnlich wie es im HSV auch gegangen ist.
Immerhin hat sich der HSV dann über die Relegation noch gerettet. Aber der Punkt, den du angesprochen hast, das finde ich jetzt nämlich auch sehr, sehr wichtig. Du, ich, unsere Kollegen aus der Sportredaktion, andere Menschen hinterfragen ihre Arbeit tagtäglich. Wir machen Fehler, und genauso sind aber auch da unten Fehler gemacht. Und du hast gerade beispielsweise diese Image-Kampagne angesprochen. Dinge, die auch im Verhältnis auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit durchaus verbesserungswürdig sind. Ich habe vor ein paar Wochen, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mit einem ehemaligen Kollegen gesprochen, der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt arbeitet. Er sagt, Leute, zeigt euch da, macht mal was. Jeder, der da hinschaut, ich weiß, ich nehme das auch gerne als positives Beispiel, aber schaut euch mal den YouTube-Kanal von Eintracht Frankfurt an. Schaut euch mal an, diese Nitro-Dokumentation mit Mannschaftsansprache von Adi Hütter in der Halbzeit von der Europa League gegen Benfica. Aber mal nach außen gehen, ein bisschen zeigen, hier Menschels, wir gehen auch auf euch zu, nicht nur auf euch Medien, sondern auch auf euch Fans und das ich habe den Eindruck, so manchmal, egal auch wenn es negativ läuft, auch wenn es positiv läuft, da entsteht so eine Art Wagenburg, ja, und da voll, kommt man nicht rein, absolut. Und das ist einfach schwierig. Der VfB muss auch in dieser Form authentischer werden und im Heute ankommen, und das ist auch ein großer Schritt, und vielleicht ist dann, wenn dann ein Abstieg für was Gutes, dann vielleicht für eine Runderneuerung, nicht nur auf sportlicher Ebene, Kader, Entscheidern, sondern auch in diesen vielen, vielen anderen verschiedenen Bereichen, die wichtig sind für so einen Verein.
Ja, und wie du ja weißt, fängt ein Fisch immer vom Kopf an zu stinken.
Das ist wohl wahr, leider haben wir unser Phrasenschwein nicht mehr, aber vielleicht haben wir das
mal
dann
ab, vielleicht dürfen wir nächste Saison hier weitermachen, mal gucken, ob wir dann eins wieder aufstellen. Nein, aber ist natürlich die perfekte Überleitung dafür, denn derjenige, der viele Begriffe, die in den letzten 2-3 Minuten gefallen sind, auf sich vereint, ist nun mal Wolfgang Dietrich. Er steht nicht umsonst in der Kritik. Das ist einfach, weil er die Art so hat, wie er sie eben hat. Ja? Weil die entsprechenden Vorgeschichten da sind, weil eine entsprechende Vita da ist, weil entsprechende, sag ich mal, Nebenkriegsschauplätze in Anführungszeichen wie Quadrex und so weiter da sind. All das führt dazu, dass dieser Herr massiv unter Druck steht, und ich wage zu behaupten, dass dieser Druck in den nächsten Wochen zunehmen wird, und zwar gewaltig. Wenn man gestern schon gesehen hat, weißt du, alleine so diese Nummer, der rauscht gestern durch die Mix ohne ein Wort zu sagen, begleitet von so Art Bodyguards, ja, kalkweiß im Gesicht. Also man hat schon gesehen, dass sie ihn mitgenommen hat, was da passiert ist. Das ist ja logisch. Ich meine, er hat natürlich schon ein Herz für den Club, sonst würde er das ja nicht machen. Das darf man ihm nicht absprechen. Und dann kein Wort für uns Journalisten über, die natürlich sprechen wollten, fragen wollten, was Meinung einholen wollten. Und dann geht irgendwie so 10 Minuten danach beim VfB auf der Homepage geht ein Statement von ihm online, wo du schon siehst, also so die ganze Tonart, die das Ding hatte, es war klar geskriptet. Das hat auch nicht er selbst gemacht, sondern irgendjemand aus der Medienabteilung.
Da muss es zwei Versionen gegeben haben. Eine Klassenerhaltsversion und eine Abstiegsversion.
Natürlich gab es da zwei Versionen, klar. Und die stellen halt die online, die halt dann beim entsprechenden Fall greift. Und er schafft sogar, oder der Verein schafft sogar, wer immer das geschrieben hat, Dietrich hat mit Sicherheit nicht geschrieben, die schaffen sogar in diesem Statement noch Eigenlob zu verpacken. Ja, da bin ich, ey, da zerplatzt mir die Hutschnur, wenn ich sowas lesen muss von wegen, ja, wir haben ja hervorragende Rahmenbedingungen und deswegen wird nächstes Jahr schon gar nicht so. Serious?
Es ist auch wieder eine komplexe Sache. Wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht, das ist ja jetzt auch Sportpolitik. Und da ist es auch oft so, wenn eine Partei einen Fehler gemacht hat oder eine desaströse Wahlniederlage erleidet, dann ist es dann auch oft so, dass dann personelle Konsequenzen gefordert werden oder eins zum anderen irgendwie kommt. 2016 nach dem Abstieg hat der damalige Präsident Bernd Wahler dann ziemlich zügig dann auch seinen Rücktritt verkündet und ihm haben wir sicher auch abgenommen, dass er ein Herz für den VfB hatte und da auch sehr mit viel Emotion dabei war und ihm das richtig an die Nieren gegangen ist. Und dieses Pamphlet, möchte ich sagen, oder diese Aussagen, die da gleich kommuniziert wurden auf der Homepage eine halbe Stunde nach Abpfiff, das war ja schon so, das implizierte auch so dieses Jahr und denkt erst gar nicht dran. Ich mache übrigens weiter. Ja. Das kann man auf der einen Seite natürlich positiv sehen, wenn man sagt, hey, diese Mentalität zu haben, ich habe irgendwas eingebrockt, ich hole uns da auch wieder raus. Das kann man also positiv sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir halt eben von Runderneuerung sprechen, von irgendwelchen Konsequenzen, die folgen müssen und da bringe ich auch gerne nochmal diese ganze Atmosphäre rund um den VfB Stuttgart ins Spiel. Dieses immer wabende, negative, diese Bad Vibes, würde ich mal sagen, die du einfach hast und die du immer haben wirst, dann ist es eben schwierig, das alles zu kommunizieren. Wir haben am 14. Juli, meines Wissens, ist die Mitgliederversammlung.
Richtig.
Und da wird es natürlich entsprechend heiß hergehen. Wir wissen auch alle, wie das satzungstechnisch ist. Wir wissen, dass offiziell Präsidentschaftswahlen erst im nächsten Jahr stattfinden sollten, wieder turnusmäßig. Und trotzdem ist natürlich die Frage, was passiert da jetzt intern? Da gibt es möglicherweise auch jemanden aus dem Aufsichtsrat, der mal hingeht und sagt, Mensch, das ist schwierig, das kriegt man so nicht hin. Es bleibt spannend und ich weiß, wie gesagt, nicht, ich nehme jetzt nicht raus, öffentlich zu sagen, da müssen Köpfe rollen oder so, das finde ich zu plakativ. Aber da muss natürlich auch intern so ein Reinigungsprozess langsam ins Rollen kommen.
Das sollte tatsächlich stattfinden. Ich bin ganz froh, dass du jetzt gerade so einen schönen langen Part gesprochen hast, denn A hat mir das die Gelegenheit gegeben, nochmal einen Schluck aus dieser Pulle zu nehmen und B ein bisschen runterzukommen, bevor ich hier noch die nächsten 30 Minuten durchrante. Irgendwie in der Stimmung wäre ich, ja, aber es ist tatsächlich so, die Frage ist halt, hast du das Rückgrat, genau das zu erkennen? Ein Reinigungsprozess, der muss von innen rauskommen, den müssen wir selber anstoßen. Das kann ja nicht sein, dass von außen der Druck dazu da ist, ja. Und ich bezweifle, dass dieser Herr eben genau das hat. Ja, hat es ja schon angekündigt, das kannst du gestern aus dem Statement rauslesen, das kannst du bei Sport im Dritten am Sonntagabend quasi mehr oder minder unverblümt vernommen. Der wird nicht gehen von sich aus. Das ist ein Mann, klassischer Mann der letzten Patrone, wie das halt so Leute sind, so die halt so sind. Ich gehe hier nicht von Bord, bevor ich nicht mein komplettes Pulver verschossen habe. Ich glaube wiederum, dass der öffentliche Druck in den nächsten Wochen so groß sein wird, von Fanseite sowieso, aber auch von medialer Seite wird er zunehmen, dass es vielleicht irgendwann genügend Druck ist, dass man im Aufsichtsrat oder wo er immer sagt, du Mensch, Wolle, weißt du was, ich glaube, wir machen so besser nicht weiter. Wenn man das tatsächlich auf den satzungskonformen Weg machen will, dann müsste man jetzt entsprechende Anträge einreichen für die Mitgliederversammlung am 14.07. Man braucht dann in der Versammlung entsprechende Mehrheiten dafür, dass dieser Antrag auf die Tagesordnung kommt und dann wiederum, wenn man das geschafft hat, nochmal, glaube ich, 3/4 Mehrheit, um dann tatsächlich Tabula Rasa machen zu können. Was sicher sich schon planen kann im Hause Dietrich, eine Entlastung für die letzten Monate wird es in keinem Fall geben. Die Frage ist halt, weißt du, dieses Dietrich raus oder Leute weg, das ist plakativ, das ist teilweise auch einfach ein bisschen zu kurz gedacht, ja, weil es ist ja nur die Hälfte der Miete.
Das können wir uns auch nicht rausnehmen.
Nein, gar nicht.
Das kann auch niemand.
Es ist nur die Hälfte der Miete, Chris, weil du musst ja, du brauchst erstmal, finde ich, um das sauber zu machen, brauchst du eine gute Opposition, so wie es Hannover jetzt beispielsweise geschafft hat. Da muss ein Kopf vorne dran, der einen adäquaten Nachfolger darstellen könnte, der auch einen Konsens hat in der breiten Masse. Ja, dann das muss man schon sauber irgendwie anstellen und das sehe ich halt gerade beim VfB noch nicht und deswegen ist dieses permanent durch soziale Netzwerke, aber auch im Stadion wabernde raus, Dietrich raus, ist ein klarer Ausdruck von Meinung, aber es ist halt, ja, was ist, dann ist er weg und dann?
Es greift zu kurz. Also,
es greift zu kurz. Ja.
Und das ist genau der Punkt. Und vor allem, selbst wenn dem dann so sein sollte und da gäbe es personelle Konsequenzen, auch dann hast du ja nicht die Garantie, dass dann per se alles besser wird beim VfB. Also das ist ja wieder der nächste Schritt. Ich würde mal einen Vorschlag machen, Philipp.
Ja, bitte.
Wir haben noch ein bisschen Zeit hier, da ist noch ein bisschen was drin in dem Fläschchen und in der Zeit lassen wir euch mal zu Wort kommen, damit nicht wir beide hier ständig bam, bam, bam über diesen Abstieg sprechen. Wir, beziehungsweise unsere geschätzte Kollegin Siri Wahrlich, war vor Ort beim Public Viewing am Montagabend, als dieses Rückspiel in Berlin stattgefunden hat. Und sie hat sich unmittelbar nach dem Spiel mal umgehört. Und wir würden jetzt euch Fans mal zu Wort kommen lassen. Was sagt ihr denn rund um die Situation beim VfB und den Abstieg im Jahr 2019?
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Du musst dir einfach mal überlegen, wen du da spielen lässt. Du lässt da eine halbe Rentnermannschaft spielen, das geht einfach nicht. Und dann kein Herz, kein Kampf, gar nichts. Schon die ganze Saison über das Bullshit, Alter. Das ist kein Scherben.
Ja, man konnte sich ja nach dem 2-2 schon ein bisschen damit befassen, aber trotzdem war natürlich die Hoffnung da. Und es ist natürlich jetzt ein riesen Nackenschlag, den wir uns erstmal jetzt erholen müssen. Und ich fordere die Konsequenz, dass die ganz oben jetzt da der Herr da seinen Koffer packt, weil er hat jetzt unseren Verein lang genug geschunden. Jetzt müssen wir gucken, müssen wir uns schütteln und dann wieder nächstes Jahr in der zweiten Liga angreifen.
Ja, ist schon sehr schade, dass sie es nicht geschafft haben. Bis zuletzt haben wir gehofft, dass ein einziges Tor müsste doch noch machbar sein, aber hat nicht sollen sein, schade. Aber man bleibt trotzdem seinem Verein treu.
Also meine Stimmung ist auf jeden Fall im Keller und Konsequenz definitiv Dietrich raus. Und auf jeden Fall den Kader umplanen, weil man muss schon fair sein. Klar, wir hätten uns gefreut, wieder in der ersten Liga zu sein. Aber so wie Gentner schon gesagt hat, das war einfach nur Glück. Und was wir da für ein Pressing gemacht haben, das ist einfach nur noch lächerlich. Deswegen oben alles raus, also nur Dietrich raus, alles neu sortieren. Mit dem Sven und mit dem Hitzelsberger jetzt und ja, hoffen, dass die Spieler, die wir schon verpflichtet haben, ein bisschen was drauf haben. Und hoffen, dass es uns nicht so wie Hamburg geht und wir sofort wieder erste Liga schaffen.
Naja, hat mir eigentlich damit gerechnet, muss ich jetzt sagen. Also ich schon.
Man hat sich jetzt eine halbe Saison darauf vorbereiten können. Also von daher ist nicht so schlimm wie beim letzten Mal.
Nee.
Und die letzte Zweitligasaison war geil. Also wir kommen nächstes Jahr wieder auf alle Fälle, gell?
Ja, genau.
Also nicht so niedergeschlagen.
Nächste Saison gibt es Siege. Viele Siege, hoffentlich.
Ja, das also so ein bisschen Volkes Stimme, wenn man so möchte. Und Philipp, du und ich, wir lassen das einfach mal kommentarlos stehen und würden jetzt mal versuchen, den Blick nach vorne zu richten. Es bringt ja jetzt nichts zu lamentieren. Es ist so, der VfB ist abgestiegen, muss den Neustart in der zweiten Liga schaffen in der Saison 19/20. Ja, wie geht's denn jetzt erstmal weiter?
Tja, zum ersten Mal steht dem Verein deutlich weniger Zeit zur Verfügung, irgendwelche Rädchen zu drehen, irgendwelche Stellschrauben zu handeln, irgendwelche Umstrukturierung vorzunehmen, denn die zweite Liga beginnt schon am Wochenende 26. 27. Juli und das bedeutet natürlich, dass du jetzt deutlich weniger Zeit hast für Freizeit für die Spieler, die können nicht so lange in Urlaub fahren, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber du hast natürlich auch deutlich weniger Zeit für Kaderplanung und tatsächlich die rein klassische sportliche Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Das ist mal das Erste. Ja, ist eine Aufgabe. Da werden einige Köpfe da unten demnächst rauchen, um da alles zu organisieren. Ja, es steht noch kein Trainingslager, es steht noch kein Zeitraum für ein Trainingslager, es steht noch keine Mannschaft, es steht immerhin der Kaderplaner, Sportchef, Sportvorstand, Trainer, Trainerteam, das ist schon mal was.
Und wichtig, ja.
Und zu den anderen Personalien des kickenden Personals kommen wir nachher gleich noch. Das ist tatsächlich mal das Erste, was feststeht. Ja, dann hast du am 13. Juli den Fixpunkt mit dem Spiel beim FC Basel im Jürgeli. Am Tag danach ist die Mitgliederversammlung. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ich würde jetzt mal schwer drauf tendieren, dass der VfB davor im Trainingslager ist. Das heißt von Beginn Juli bis eben dahin mit dem Abschluss des Spiels in Basel quasi als Abschluss des Trainingslagers so ein bisschen. Darauf würde ich jetzt mal Geld setzen, wenn ich welches hätte. Aber nein, das ist einfach mal grob geschätzt. Ich glaube, darauf wird's rauslaufen, wo man das macht, ob es wieder in Grassau stattfindet oder so, ist alles noch nicht raus. Ich habe vor ungefähr einer Woche mit den Leuten aus der Medienabteilung unten gesprochen diesbezüglich. Da war einfach noch nichts klar, weil eben die Liga-Zugehörigkeit noch nicht fix war. Und auch Walter erst noch ganz frisch. Auch der Trainer muss ja irgendwie seine Vorstellung vermitteln. Wo will ich hin? Wie will ich das machen? Und so weiter.
Immerhin, was schon mal passiert ist und das auch während der letzten Spieltage und jetzt auch der Zeit der Relegation. Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat haben so ein bisschen natürlich schon Planung gegriffen. Wie gesagt, der Trainer wurde verpflichtet mit Tim Walter. Es gibt Neuzugänge. Auch diese Neuzugänge, muss man sagen, ich will nicht sagen, das schreit so ein bisschen diese zweigleisige Planung raus, aber es ist natürlich, so, du hast ein du guckst, dass du jetzt einen guten Zweitligakader zusammenstellst mit Spielern, die auch Erfahrung haben in dieser Liga.
Du hast ein Talent und einen Füller geholt.
Genau.
Bisher. So ist das so muss man das planungstechnisch einfach klar sehen.
Ja. Genau, dann gibt es eben noch Gerüchte um Philipp Clement vom SC Paderborn, der möglicherweise dann doch in der zweiten Liga bleibt und den VfB verstärkt. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen der Terodde, wenn man so möchte. Also einer, der in der zweiten Liga weiß, wie man viele Tore schießt. Ja, die Frage ist natürlich dann, was passiert mit dem jetzigen Kader? Also was passiert mit dem Abstiegskader? Und auch da sind schon erste Entscheidungen gefallen.
Da sind schon erste Entscheidungen gefallen. Hatten wir heute ja schon vermeldet, dass Mario Gomez sich bekennt, dass er auf jeden Fall seinen Vertrag erfüllen will in der zweiten Liga. Der gilt bis 2020, also das Jahr auf jeden Fall da bleiben und den Weg mitgehen. Dasselbe hat Daniel Didavi schon kommuniziert. Da hängt es natürlich noch davon ab, ob der Verein das auch will. Ja. Und ich glaube, auch bei Gomez würde man vielleicht noch rauskommen, aber muss man ihm halt den Vertrag abkaufen. Ja. Also es wird dann hast du lieber so einen Spieler im Kader, der nicht mehr den Anspruch hat, auf Stammspieler zu sein, sondern halt, du hast dann noch einfach einen Joker, den du immer bringen kannst. Das ist immerhin Mario Gomez. Und nicht Alex Esswein, das ist der andere Kollege, der mit Sicherheit nächste Saison im VfB-Dress aufschlagen wird, denn der gute Mann hat sich eine Kaufoption in seinen Vertrag schreiben lassen bei seinem Wechsel hierher von der Hertha BSC im Winter, wenn er eben 14 Spiele macht oder 14 Einsätze hat. Dann greift diese Klausel und sie greift, wie wir wissen, auch für die zweite Liga. Das heißt, Esswein, Gomez hast du schon mal definitiv safe. Gentner, Zieler haben gestern Abend in Berlin ihre Zukunft komplett offen gelassen, haben da noch, da müssen wir erstmal gucken, abwarten. Da werden jetzt natürlich die Drähte glühen, die Vertragsgespräche entsprechend aufgenommen werden. Und dann haben wir noch den Kollegen Insua, der auch schon gesagt hat, nach dem Schalke-Spiel, ich will auf jeden Fall hier bleiben, ich fühle mich hier wohl und ich habe hier noch einen Vertrag, den ich gerne erfüllen möchte, liegen unabhängig. So hat man ihn zumindest verstanden in der Veltins-Arena auf Schalke.
Ich hätte an der Stelle mal eine Frage an dich, so ein bisschen, also gerade jetzt auf dem Rückflug habe ich mich mit meinem Kumpel unterhalten, mit dem ich unterwegs war und wir haben immer versucht, so ein bisschen Quervergleiche anzustellen zwischen der Kaderplanung nach dem Abstieg 2016 und der jetzigen Kaderplanung und unsere Meinung ging so ein bisschen auseinander. Also der Vorteil, sage ich mal, ist, du konntest, / musstest schon frühzeitig zweigleisig planen. 2016 war man da eher so ein bisschen von der Aktualität eingeholt, hatte erstmal noch keinen Trainer, keinen Präsidenten und so weiter und so fort. Dann wurde dann Jos Luhukay geholt. Jetzt weißt du, wer Trainer ist, du weißt, wer Sportdirektor ist, du weißt, wer Sportvorstand ist. Du hast gewisse Sicherheit im Kader. Das ist das Plus. Aus meiner Sicht, das ist aber nur so ein, das kann ich natürlich nicht belegen mit irgendwelchen Fakten, sondern das ist nur so ein mulmiges Gefühl, das ich habe. Das ist die Tatsache, dass mir vielleicht bis auf Mario Gomez, der sich bekennt und bleibt, so ein Gesicht fehlt. Also so ein, ich will nicht, also sowas wie auch Kevin Großkreutz, der direkt nach dem Abstieg gesagt hat, jo, ich bleib. Und das ist aber einer, ich glaube, vor dem hast du dann auch als Gegner in der zweiten Liga dann zu dem damaligen Zeitpunkt gewissen Respekt gehabt. Oder Vergleich mit dem ersten FC Köln, Timo Horn und Jonas Hector, die gleich gesagt haben, sie bleiben. Hey, da hat der FC einen Nationalspieler in seinen Reihen gehabt. Mir fehlt vom Gefühl her so ein bisschen dieses Zugpferd. Wie gesagt, Mario Gomez mal beiseite gestellt und ob und wie viel er spielt, wissen wir natürlich auch nicht. Aber auch mit Blick auf diese Neuzugänge droht mir der VfB so eine graue Zweitligamaus zu werden. Das ist
die Gefahr, wie siehst du das? Die Gefahr besteht und ohne Zweifel. Ich meine, wenn du innerhalb von 3-4 Jahren zweimal absteigst, dann bist du einfach auf dem besten Weg, eine Fahrstuhltruppe zu werden und damit auch irgendwo eine Mannschaft, die halt im grauen Niemandsland irgendwie zu verschwinden droht, trotz aller super Rahmenbedingungen, die man hat oder die Wolfgang Dietrich Voss geschaffen wurden. Ja. Das ist alles Makulatur dann schlussendlich. Ja. Ich bin sehr gespannt. Der Kader braucht meiner Meinung nach eine andere Mentalität. Und ja. Das erreichst du eben nur von außen. Das erreichst du, wie man jetzt gesehen hat, nicht mit Primadonnen à la Borna Sosa, à la Tassos Donis, die im Zweifel einfach erstmal auf die Show gehen als auf alles andere und sich keinerlei, den klassischen Regeln einer Mannschaftssportart nicht allzu gerne unterwerfen, ja, offensichtlich. Und das erreichst du eben nur durch den großen personellen Umbruch. Ja, jetzt haben wir schon 4 Spieler genannt, die voraussichtlich da nächste Saison wieder auftauchen werden. Dann hast du jede Menge Spieler, die du mit Sicherheit nicht mehr sehen wirst. Es beginnt bei Benjamin Pavard, dem Weltmeister, der weg ist. Es beginnt bei Ozan Kabak, der eine Klausel hat, der weg sein wird. Es geht weiter mit Marc-Oliver Kempf, der anscheinend auch eine Klausel hat von 11, 12 Millionen. Der wird auch nicht mit in die zweite Liga gehen. Ich bezweifle, dass Timo Baumgartl hier weiterspielen wird. Beim VfB Stuttgart, denn auch der hat sich als U21-Kapitän mit Sicherheit was anderes vorgestellt für die nächste Saison, als in der zweiten Liga gegen Aue und Sandhausen zu bolzen. Insofern...
es gibt verliehene Spieler, die zurückkehren.
Richtig, du hast mit Mangala und mit Kaminski, dankeschön, 2, die safe zurückkommen. Ja. Und dann hast du noch 5 andere, die draußen sind, von denen ich nicht glaube, dass sie zurückkommen werden. Es ist jede Menge los personell. Unser Transferticker, den er auf in der MeinVfB-App findet oder aber auf stuttgarternachrichten.de, der wird euch täglich auf dem Laufenden halten und glühen tagelang, das kann ich euch jetzt schon sagen.
Ja.
Wir schauen natürlich, dass wir da euch regelmäßig mit den neuesten, heißesten Infos versorgt und mit den Kollegen zusammen. Und es bietet halt auch noch eine Chance, womit wir dann so ein bisschen bei unserem Silberstreif am Horizont landen werden, den wir am Ende der Sendung geplant haben. Nämlich, es gibt viel Raum und Entwicklungsraum für nachwachsende Talente. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Ausflug dahin, was sich denn in der zweiten Liga jetzt alles so ändern wird.
Was sich ändern wird und was vor allem bleibt. Und ich glaube, eine Sache, die übrigens in der nächsten Saison noch bleiben wird und auf die wir so viel Lust haben wie auf Fußpilz, das sind die Montagsspiele, die wird es nämlich in der nächsten Saison noch geben. Danach werden sie ja auch in der zweiten Liga abgeschafft. Aber es steht natürlich zu befürchten, dass der VfB das eine oder andere Mal montags 20:30 spielen wird. Immerhin.
Weißt du, wo ich jetzt gerade dran denken musste? An diese ekelhafte Restplatzvermarktung, die manchmal bei uns auf den Seiten zu finden ist, mit dieser Fußpilz-Nagelcreme-Scheiße. Oh je. Sorry.
Aber es ist keine Werbung für Montagsspiele gewesen.
Nee, absolut nicht. Immerhin?
Immerhin? Ach so, ja, genau. Danke für den Ansatzpunkt. Immerhin, und das ist vielleicht eine gute Nachricht, ihr braucht keinen Eurosport-Player mehr, denn die Zweitligaspiele laufen allesamt auf Sky und natürlich bei uns im Live-Ticker. Das heißt, die Geschichten werdet ihr nicht mehr groß haben. Was auch kommt, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu den Neuerungen, ist, ab der kommenden Saison wird in der zweiten Liga auch der Videobeweis eingeführt. Hooray!
Hooray!
Ob und inwieweit der dann natürlich nutzt, das werden wir dann sehen. Wenn er aber die Entscheidung so zurecht trifft und dann möglicherweise auch zugunsten des VfB, ich glaube, dann ist es doch eine ganz gute Geschichte. Ansonsten bleiben die Anschlusszeiten auch erstmal so wie gehabt. Das heißt, Freitagabend 18:30 wird gespielt, Samstag 13 Uhr, Sonntag 13:30 und eben, hey, der Montag. Eine Änderung gibt's noch in Sachen Regelwerk, ne?
Richtig, die gilt aber natürlich nicht nur für die zweite Liga, sondern für allgemein im Fußball und zwar nicht nur in Deutschland. Die IFAB, das ist das Institut oder die Gesellschaft oder der Verein oder was auch immer genau, die sich um die Fußballregeln kümmert. Die haben sich was Neues einfallen lassen, nämlich man darf ab der nächsten Saison aus der Box raus spielen, also wenn der Torhüter vom Boden abspielt und der Ball muss nicht mehr außerhalb des 16ers sein, bevor er von einem zweiten Spieler angenommen werden darf. Das bedeutet, der Abwehrspieler, der angepasst wird oder der angespielt wird, kann schon am 5-Meter-Raum oder im 16er einfach den Ball annehmen und dann weiterspielen. Davon erhofft man sich eine Verschnellerung des Spiels. Es gibt mit Sicherheit dann auch daraus sich ableitend Ansätze für Trainer, beispielsweise Pressingverhalten,
ja.
Zum Beispiel. Ja,
Spieleröffnung.
Spieleröffnung, da wird es mit Sicherheit der ein oder andere kluge Kopf wird sich da was einfallen lassen, was man mit dieser Regel anfangen kann. Ich befürchte aber auch, wir werden so Szenen sehen wie Ron-Robert Zieler, Borna Sosa. Wie führt man einen Einwurf aus zu zweit und was passiert dann danach? Ja, also da wird mit Sicherheit am Anfang das ein oder andere Highlight im negativen und im positiven Sinne zu sehen sein.
was übrigens auch bleiben wird, darauf könnt ihr euch verlassen. Ob das jetzt eine gute Nachricht oder nicht, das überlasse ich dann euch, aber wir werden natürlich auch weiterhin den VfB begleiten, vor allem auf unseren Seiten. Und wenn es irgendwas gibt, Philipp hat es gerade angesprochen, in Sachen Transfers, in Sachen neueste Entwicklung, wir werden auch die Mitgliederversammlung in aller gebotenen Ausführlichkeit begleiten. Das heißt, da erfahrt ihr bei uns alles, stuttgarternachrichten.de, meinvfb.de. Wir bleiben da auch am Ball.
Richtig, und diese ganze Geschichte, Spieleröffnung, Torwart, Abspiel, Gedings, wäre eine super Geschichte für den Jonas gewesen, für unsere MeinVfB-Taktiktafel, fällt mir jetzt gerade auf. Ne? Das holen wir nach in der Sendung, die dann vor der Saison wieder stattfinden wird oder in einer der, kommt auf jeden Fall auf den Tisch, das Thema.
Ja, und vor allem natürlich dann noch die Vorschau auf das Eröffnungsspiel VfB gegen HSV.
Richtig, da willst du echt, da willst du nicht von ab, wa? Sollen wir wetten? Also Christian, mach eine Ansage, hopp.
Ja, also wenn das Eröffnungsspiel am ersten Spieltag, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, ob am Freitagabend oder Montagabend, aber es wird lauten.
Scheiß auf Eröffnungsspiel, am ersten Spieltag, Paarung am ersten Spieltag, VfB, HSV oder HSV gegen VfB, was ist dein Einsatz, ich halte dagegen?
Dann werde ich ein stattliches Sümmchen spenden an die Aktion Weihnachten, die von unserer Stuttgarter Nachrichten jedes Jahr initiiert wird. Und dann wird doch da mal wieder ein bisschen was einfließen. Also
gut, dann halte ich mit dem stattlichen Sümmchen, was auch immer das sein wird. Ja, komm, ich lock dich nochmal.
Na komm, was willst du?
Ja, also du kennst beide unsere Gehaltsklasse.
20 Euro.
Machen wir 30 draus.
Okay, machen wir 30.
Alles klar.
Sehr gut.
Ihr habt's gehört. Draußen, Alex hat's ebenfalls gesehen und gehört. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich wette, dass das nicht passieren wird. Dieses Leckerbisschen halten die nicht am ersten Spieltag schon vor. Ich hatte vorhin gesprochen von Entwicklungsspielraum für Talente, der vielleicht jetzt endlich mal Einzug erhält durch den Umbruch im Kader. Und dann kommen wir natürlich zu unserer VfB Stuttgart U19, die ganz im Gegensatz zur zweiten Mannschaft und zur ersten Mannschaft ein überragendes Jahr spielt und kurz davor steht, sich zu krönen, ne?
Meine Mutter hat am vergangenen Freitag das Pokalfinale geschaut im Fernsehen und war hellauf begeistert. Ich habe Nachrichten bekommen auf mein Handy. Die spielen so gut, die haben so viel Herz, die hängen sich rein, da ist ein Konzept da. Ich will spätestens nächste Saison mal Spiele von denen live im Stadion sehen. Und das soll was heißen. Diese Mannschaft macht Spaß.
Ja, sie macht unfassbar Spaß. Sie hat unter Willig Spaß gemacht. Sie hat das Ganze unter Daniel Teufel jetzt fortgeführt. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, wenn VfB Heimspiel ist in der großen Schüssel und ihr habt die Zeit und der Spielplan ist gnädig, dann geht bitte vorher 12:30, 13 Uhr ins Robert-Schlien-Stadion rüber. Das kostet nichts, wenn ihr eure Dauerkarte zeigt. Es kostet auch nur, glaube ich, einen kleinen 3 Euro oder 5 Euro um das Spiel zu sehen. Es ist einfach klasse, was man da sieht, und man supportet einfach diese nachwachsende Generation. Aber ja, die stehen jetzt davor, den Meistertitel auch noch zu holen. Den Pokaltitel haben sie schon, sie haben den süddeutschen Staffeltitel haben sie auch schon. Das heißt, sie haben jetzt die historische Chance, das Double zu schaffen und den dritten Titel in Folge zu holen und haben dann sogar noch das WEV-Pokal-Verbandsfinale, in dem sie auch stehen. Das heißt, sie könnten 4 Titel klar machen.
Da kann Man City nicht dagegen anstinken.
Nee, ja. Da kann vielleicht gerade mal Celtic Glasgow dagegen anstinken, ja. Aber das ist dann auch schon alles. Nee, das ist wirklich herausragend. Die ist eine Generation, die der VfB schon lange nicht mehr hatte, mit 2 Trainern, die entsprechende Qualität haben, mit einer Mannschaft, das habe ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, die ein unfassbar hohes Identifikationspotenzial mitbringt, sowohl für die Fans, aber auch die Mannschaft selbst zum Verein. Und dann wird es natürlich echt spannend sein. Wie gehen jetzt die Spiele aus? Am Sonntag um 12.45 Uhr wird in der Andrea-Berg-Kampfbahn zu Groß Asbach angepfiffen. Da geht's gegen Borussia Dortmund im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Wenn ihr Zeit habt, fahrt dahin, macht die Hütte voll, supportet diese Kids, die haben es wirklich verdient. Und ich glaube, in der Geschichte des VfB Stuttgart, der sich immer rühmt und das auch zu Recht, eine der erfolgreichsten Nachwuchsarbeiten in Deutschland zu haben, gab es das noch nie, dass eine Mannschaft dieses Double holen konnte. Es gab Mannschaften, die wurden Meister und standen im Pokalfinale. Es gab Mannschaften, die haben den Pokal geholt und dann die Meisterschaftshalbfinale ausgeschieden und. Die letzten, die den Pokal geholt haben, war die Generation Kurani Ratgeb 2001. Ja. Also da ist jede Menge los. Der Fußball macht einfach Spaß. Er macht Spaß zuzuschauen. Die opfern sich auf. Das ist eine richtige Truppe. Und da kommt wieder dieser USA-Ausflug zu Klinsmann ins Spiel vor der Saison. Das ist eine richtige Mannschaft, wo jeder für den anderen einfach bereit ist, Wege zu gehen. Und dann hast du so Perlen drin, wie den Lee Eckloff, der da mit seinen 16 Jahren bei 19-Jährigen mitspielt, jetzt gegen Leipzig die beiden Buden gemacht hat, das Spiel quasi gewonnen hat mit seinem Doppelpack. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ich hoffe für sie, dass sie am Sonntag auch eine reelle Chance haben.
Ja, und wenn sie es schaffen, super. Und wenn sie es nicht schaffen, auch nicht so schlimm. Das zeigt, der VfB hat Zukunft. Und wenn jetzt einfach dieser Kader in irgendeiner Form zusammengehalten werden kann, Schlüsselspieler integriert werden können über die zweite Mannschaft zu den Profis, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das ist dann auch was, wo die Fans sich wieder mit identifizieren können. Wenn sie dann in der Kurve stehen und wissen, hey, den habe ich damals gesehen, 2019, Pokalfinale oder Meisterschaftsfinale.
Ja.
Und vielleicht kann sich da was entwickeln.
Richtig, du hast natürlich auch diese Situation, auch darüber haben wir schon gesprochen, du kannst sie eigentlich nicht zum VfB 2 in die Oberliga schicken. Das geht nicht. Ja, eine Mannschaft, die so eine Reise hinter sich hat, die vielleicht so viele Titel holt, da kannst du doch dem Kid nicht sagen, hör mal zu, Keule, du gehst jetzt bitte in die U19 und spielst gegen SG Frau Feiberg und SV Links und was weiß ich, wie sie alle heißen.
Und du solltest sie aber auch nicht an RB Leipzig verkaufen oder sowas.
Nee, richtig, genau. Und insofern, also wird es super spannend zu sehen sein, wie Mislintat und auch der Kollege Krücken, der neue NLZ-Leiter, wie die da planen, was sie da machen werden und wollen. Und da bin ich echt gespannt. Ich bin auch echt gespannt aufs Spiel am Sonntag, denn der BVB, ich habe die im Fernsehen gesehen gegen Schalke, die beiden Halbfinals, das ist körperlich eine andere Güteklasse als der VfB. Aber das war auch schon Wolfsburg. Und auch die Leipziger hatten ein paar richtige Bären drin. Und auch da hat es die Jungs von Daniel Teufel nicht gejuckt. Mit dem habe ich noch geschrieben die Tage, habe ihm natürlich erstmal gratuliert zum Pokalsieg. Und habe gesagt, Junge, jetzt musst du noch zweimal liefern. Ne? Und die sind natürlich heiß. Die waren ja am Samstag noch in Berlin, wurden geehrt vor dem großen Pokalfinale. Sind am Sonntag dann zurückgeflogen und haben jetzt eine Woche intensiver Vorbereitung gerade begonnen, um dann eben am Sonntag, wenn es irgendwie möglich ist, auch noch den Titel nach Hause zu holen. Das letzte Meisterschaftsendspiel im Juniorenbereich, das ich in der Kampfbahn zu Groß Asbach gesehen habe, war übrigens U17 Deutsche Meisterschaft vor 3 oder 4 oder 5 Jahren. VfB gegen Dortmund, die gleiche Paarung. An der Linie Domenico Tedesco, Hannes Wolf. So, jetzt bist du dran.
In diesem Sinne, geht hin, unterstützt die Mannschaft, wir drücken die Daumen und so oder so, egal wie es ausgeht, das war eine It has a grandiose Season gewesen.
Egal wie es ausgeht, ich habe jetzt gerade den letzten Schluck aus dieser Pulle genommen, insofern steht auch diese Sendung ein wenig vor dem Ende. Wir müssen noch ein paar Danksagungen vollziehen, oder?
Ja, also an erster Stelle müssen wir uns bedanken erstmal bei euch, dass ihr euch das überhaupt reinzieht, weil ohne euch macht das alles gar keinen Sinn. Wir sind froh, dass wir so eine treue Hörerschaft haben und auch immer wieder Feedback bekommen und gerne weitermachen. Meldet euch, sagt uns, was ist gut, was ist weniger gut. Wir nehmen uns das zu Herzen, das merkt ihr vielleicht auch. Insofern vielen, vielen Dank auch an euch für eure Treue. Wir bedanken uns bei den Gästen, die während der ganzen Saison bei uns waren. Nicht nur in Sachen VfB, sondern auch Sportarten übergreifend. Ja, wir hatten aus dem Volleyball, aus dem Handball und Gäste da. Wir hatten kritische Stimmen VfB. Wir hatten eine Spielerfrau. Also das hat alles.
Hatten eine Spielerfrau. Hört sich, das ist mir zu viel sexuell.
Ja, Herr Meisel.
Hör auf.
Was ist denn an dem Verb haben?
Es war also eine Spielerfrau zu Gast.
Es war eine Spielerfrau zu Gast und es hat uns tatsächlich großen Spaß gemacht. Es macht uns von Woche zu Woche Spaß. Wir sind mittlerweile, du hast gezählt, handgezählt, bei 70 Folgen angekommen, saisonübergreifend. Das heißt, es ist heute die 70. Folge, mit der wir diese Saison beschließen. Und bei einer Person müssen wir uns jetzt ganz besonders bedanken und das tut uns natürlich auch ein bisschen leid jetzt.
Das tut uns nicht leid, das tut mir einfach weh. Das ist fast so schlimm wie das Spiel gestern Abend. Ja, das nämlich der Alex Kneisel, der hier draußen sitzt, der uns Woche für Woche beim Labern zuhört, das Ganze nachher hübsch macht, produziert, Post-Production macht, schneidet, cuttet und auch immer wieder mit wertvollen Tipps da uns geholfen hat, denn wir sind ja beide irgendwie so ein bisschen wie die Mutter zum Kind zu diesem ganzen Podcast-Thema gekommen. Alex, wirklich großartig, vielen, vielen Dank für deine Dienste die letzten Monate und schade, dass du uns verlässt.
Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Nee, wirklich, es war großartig und du wirst uns schon sehr, sehr fehlen.
Ja, wirst du. Ich hab einen Kloß im Hals.
Ja.
Okay, weiter im Text.
Weiter im Text.
Wir können eigentlich nicht mehr viel sagen, außer dass wir mit dieser 70. Folge jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause gehen, wenn man so möchte. Durchschnaufen, neu sortieren, neu strukturieren, neue Einflüsse mitnehmen, auch an der Sendung hier und da was ändern.
Auch bei uns gibt's rundere Neuerungen.
Genau, richtig. Ja, wir werden auch versuchen, die kurze Zeit, die uns bleibt, so gut es geht, zu nutzen, um dann mit frischer Energie die nächsten 34 Spieltage hoffentlich dann nur anzugehen.
Und nochmal der Hinweis, wie gesagt, auch wenn es jetzt den Podcast nicht wöchentlich gibt, aber ihr bekommt alle Informationen bei uns, stn.de, meinvfb.de, gebt uns euer Feedback. Uns bleibt, glaube ich, nicht viel mehr übrig, außer jetzt den Deckel drauf zu machen, zu sagen, eine schöne Saison war es sportlich nicht, aber auch mit dir hat Spaß gemacht, Philipp Meisel, danke dir. Hab eine schöne Sommerpause. Und ebenfalls, auch wenn es den Abstiegsfall dann jetzt am Ende gegeben hat, denkt immer dran, es ist auch nur Fußball.
Bis demnächst.
Tschüss.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.